EtherCAT, wir sagen immer, ist the engineer's choice. Es ist sehr einfach, Ingenieure von dem Funktionsprinzip zu überzeugen beziehungsweise sie dafür zu begeistern. Und ja, das macht dann schon Spaß, wenn man sieht, wie das ankommt und wie das Verbreitung findet.
5 Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Heute zu Gast Martin Rostein oder wie man auch sagen könnte, Mr. EtherCAT himself. Martin ist seit 30 Jahren im Bereich Industriekommunikation tätig, seit Mai 2004 als Executive Director der EtherCAT Technology Group. Und wir haben im letzten Jahr schon einen Podcast gemeinsam aufgenommen, damals unter der Fragestellung, wie man mehr PS seiner Steuerung, seiner Automatisierung auf die Straße bringt. Wer das nachhören will, guckt einfach mal in die Podcast-Agenda. Warum wir das nochmal tun, warum wir nochmal einen Podcast gemeinsam aufnehmen, dafür gibt es einen schönen Anlass, aber dazu gleich mehr. Also zunächst mal, hallo Martin, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Kai, und ich muss gleich mal reingrätschen, also Mr. EtherCAT, ja. Ich bin vielleicht der am meisten Sichtbarkeit hat, aber sicher nicht der die Technologie alleine oder gar erfunden hätte. Und ja, da steht natürlich ein ganzes Team dahinter, das ich an der Stelle mal ganz deutlich betonen möchte.
Das ehrt dich. Ja. Vielleicht vorweg noch ein Hinweis für alle, die uns zum ersten Mal hören, zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung. Dauert unsere Sendung länger als 5 Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast 1 Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei 10 Minuten hören wir aufzuzählen, aber dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Und wohin das Geld von Martin Rostein geht, das hören wir wie immer am Ende der Sendung. Ja, vielleicht mal vorweg, in der Vorbereitung zu der Sendung habe ich zunächst mal einen Arbeitstitel gesucht und ich will den hier ruhig mal zum Besten geben. Der hieß 20 Jahre EtherCAT und 10 Dinge, die man über EtherCAT wissen sollte, und das Ganze in weniger als 30 Minuten. Wir haben also einiges vor, deswegen legen wir los. Ja, und ich habe die Katze schon ein bisschen aus dem Sack gelassen. Es wird gefeiert, 20 Jahre EtherCAT. Martin, was bedeutet das?
Die Zeit läuft.
Ja gut, 20 Jahre ist zunächst mal erstaunlich lange. Als wir gestartet haben, haben wir uns natürlich nicht vorstellen können, wo die ganze Reise hingeht. Und ich habe neulich in Vorbereitung auf eine Präsentation mal geschaut, was 2003 so war. Und ja, da war der Irakkrieg gerade am Start, die erste SARS-Pandemie. Der Shuttle ist explodiert. Als Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur war das natürlich ein einschneidendes Ereignis. Also 20 Jahre ist lange her und das bedeutet für die Anwender, dass es uns nicht nur immer noch gibt, sondern wir immer noch stabil am Start sind und sehr viel Erfolg haben und ja, auch die nächsten 20 Jahre gut gerüstet sind.
Warum die Anwender auf EtherCAT zurückgreifen, das hat ja auch viel mit der Performance zu tun. Dafür ist EtherCAT natürlich sehr bekannt geworden. Was bedeutet die Performance? Wo kommt sie her? Vielleicht kannst du ein Wort dazu sagen.
Ja gut, die Performance gründet auf unserem besonderen Funktionsprinzip. Dadurch, dass wir nicht zu jedem Teilnehmer in jedem Zyklus ein separates Frame schicken müssen, sondern ein einziges Frame durch alle Teilnehmer durch, die Daten im Durchlauf entnehmen und im Durchlauf einfügen, haben wir eine besonders gute Ausnutzung der Bandbreite und kommen zu sehr kurzen Zykluszeiten. Und das führt genau dazu, was wir im letzten Podcast schon besprochen haben, dass man die Steuerungsperformance mit EtherCAT eben sozusagen auf die Straße bringen kann.
Ja, das hat euch ja tatsächlich auch von Anfang an unterschieden von den anderen Technologien, dass ihr nicht auf diesen IP-Frames aufsetzt, auf Adressvergabe, sondern den Frame komplett durchs Netz durchlaufen lasst. Wie viel Performance kann man damit erreichen? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
Gut, also die kürzesten Zykluszeiten, die in der Praxis realisiert werden, sind im Bereich von 50 Mikrosekunden, manche sogar drunter. Typische Zykluszeiten sind ja 250 Mikrosekunden, 500 Mikrosekunden bei größeren Applikationen. Man kann es natürlich auch langsamer machen. Man muss nicht die Performance so ausnutzen, aber man hat eben keinen harten Anschlag, was die Performance angeht, durch die EtherCAT-Technologie.
Dann kommt noch ein Aspekt dazu, Synchronität. Das ist auch was EtherCAT besonders ausmacht.
Ja, und je kürzer oder je schneller man wird in der Zykluszeit, umso wichtiger wird es natürlich genau zu synchronisieren. Man darf nicht vergessen, hier geht es nicht nur um Multi-Achs-Applikationen, wo mehrere Achsen miteinander synchron laufen müssen, sondern selbst wenn ich nur eine einzige Achse regeln möchte, dann muss ich ja die Geschwindigkeit der Achse kennen. Die Achse gibt mir aber Positionswerte, die ich äquidistant abtaste. Wenn diese Äquidistanz nicht genau ist, dann sind die Eingangsgrößen für meinen Regler falsch Und dann können natürlich die Ausgangsgrößen nicht gut sein. Also Synchronität ist wichtig. Wir lösen das mit dem Prinzip der verteilten Uhren. Das heißt, die Teilnehmer haben hochgenaue Uhren an Bord, die wir abgleichen und dann ihre Daten samplen, wenn eben die lokale Uhrzeit einen Interrupt gibt und nicht dann, wenn das Frame vorbeikommt. Und dadurch werden wir unabhängig vom Jitter, vom Master und kriegen Synchronisationsgenauigkeit im Bereich von einigen Dutzend Nanosekunden hin und sind damit auch deutlich besser als fast alles, was es sonst so gibt.
Kommen wir zum nächsten Punkt, den man über EtherCAT wissen sollte. Und ihr, liebe Zuhörer, merkt es schon, wir klappern jetzt so die 10 Dinge, die ich mir vorab so überlegt habe, mal durch. Punkt 3 auf meiner Liste wäre Topologie.
Dadurch, dass wir diese Verarbeitung im Durchlauf machen, brauchen wir natürlich spezielle EtherCAT-Chips. Aber wir verzichten deswegen auf Switche. Und Switche haben ja grundsätzlich eine relativ große Durchleiteverzögerung. Und deswegen sind kaskadierte Switche, also hintereinander geschaltete Switche, immer ein Problem. Und damit die Linientopologie bei jeder Switch-basierten Technologie. Das Problem haben wir nicht. Wir können nahezu beliebig viele Teilnehmer in nahezu beliebiger Topologie zusammenschalten. Also nahezu beliebig heißt über 65.000. Und wenn das nicht reicht, dann kann man ein zweites Segment aufmachen. Und das Ganze, wie gesagt, mit beliebigen Topologien, mit Linien, mit Abzweigen, mit Sterntopologien, auch mit redundanter Ringverkabelung, wie man es braucht.
Punkt 4 auf meiner Liste wäre die Handhabung.
Ja, bei uns muss man keine Adressen auf jedem Gerät einstellen, auch keine Namen vergeben. Die Adressierung passiert im Hochlauf automatisch. Das spart einen Haufen Aufwand und vor allen Dingen ist eine ganz große Fehlerquelle weg, dass man Adressen doppelt vergeben hat oder die Teilnehmer nicht richtig konfiguriert hat. Diese ganzen Probleme fallen bei EtherCAT per se erstmal weg. Außerdem haben wir eine sehr ausgefuchste Diagnose eingebaut in die EtherCAT-Chips. Wir können Fehler lokalisieren und zwar nicht nur Bitfehler. Also bei uns heißt es nicht nur, sie haben irgendwo einen Bitfehler im Netz, viel Spaß, sondern bei uns heißt es, wenn es Bitfehler gibt, sie sind zwischen Knoten 65 und 66, überprüfen Sie bitte hier mal die Leitung. Und das Gleiche gilt sogar für lose Stecker. Das heißt, das berühmte Problem, wenn der Stecker wackelt und das alles wunderbar funktioniert, solange der Inbetriebnehmer noch da ist, aber sobald der aus dem Haus ist, dann zu Problemen führt. Dieses Problem gibt es bei EtherCAT nicht.
Jetzt gab es immer schon die Frage, ja, wie greift man dann auf das System zu, also Durchgriff sozusagen auf die Informationen aus dem System. Wie funktioniert das bei EtherCAT?
Die 5 Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache.
Gut, zum einen kann man natürlich die Steuerung kann alle Prozessdaten nach oben mit beliebigen Protokollen weitergeben. Also die Einbindung in irgendeine IoT-Architektur oder Industrie 4.0-Architektur ist vollständig gegeben. Aber wenn man den Durchgriff nach unten bis ins Gerät rein haben möchte, geht es zum einen über EtherCAT-Protokolle direkt. Oder wenn man zum Beispiel einen Webserver auf dem Gerät hat und darauf zugreifen will oder auch einen OPC-Server, kann man das über IP-Protokolle machen, die wir durch EtherCAT durchtunneln. Und damit kann ich beliebige IP-basierte oder auch andere Ethernet-basierte Protokolle über EtherCAT übertragen, ohne dass EtherCAT dadurch langsamer würde oder entsprechend große Lücken in seiner Zykluszeit lassen muss, damit so ein IP-Frame durch kann, weil wir eben auch das fragmentieren können, wenn nötig. Außerdem können wir bei EtherCAT das Protokoll bis in die modularen I/O-Geräte reinziehen und verbrauchen deswegen keine weitere Umsetzung in einem Buskoppler, was nochmal eine deutliche Zeitersparnis und damit einen Performance-Gewinn darstellt.
Also auch in Bezug auf die überlagerten Systeme eine hohe Performance. Hier Punkt 6 auf meiner Liste ist das Thema Safety. Da sollten wir, glaube ich, mal drauf gucken.
Ja, Safety ist heute natürlich ein integraler Bestandteil jedes vernünftigen Protokolls und auch bei EtherCAT ist es der Fall. Wir nutzen da, wie jeder andere auch, den sogenannten Black Channel, das heißt, dass EtherCAT selber nicht in die Safety-Betrachtung einfließt. Wir können das Safety-over-EtherCAT-Protokoll nicht nur über EtherCAT tunneln, sondern sogar über Wireless oder selbst über andere Kommunikationsstrecken, weil es komplett agnostisch ist, was denn die unterlagerte Kommunikationsschicht angeht. Und was besonders an Safety-over-EtherCAT ist, die Technologie ist genauso stabil wie EtherCAT selbst. Das heißt, wir mussten sie nicht verändern nach der letzten Verschärfung der Anforderungen in der IEC-Norm. Alle anderen mussten das tun, das heißt, Safety over EtherCAT bleibt weiterhin unverändert und es gibt keine Versionierungsprobleme. Und wir haben einen sehr kleinen Safety-Container und sind damit genauso schlank wie die EtherCAT-Technologie selbst.
Jetzt erinnere ich mich, dass die Verfügbarkeit von Geräten, das war am Anfang natürlich immer ein großes Thema. Ich glaube, diese Diskussion ist vom Tisch, bei EtherCAT sowieso. Aber vielleicht kannst du nochmal dazu sagen, wie breit verteilt die Herstellerunterstützung mittlerweile ist, Verfügbarkeit von Geräten.
Na gut, die EtherCAT Technology Group hat mittlerweile über 7.300 Mitgliedsfirmen aus der ganzen Welt und die sind auch sehr gleichmäßig verteilt. Wir haben mittlerweile 42% aus Asien, über 3.000 Mitgliedsfirmen aus Asien, 43% sind europäische Firmen und auch in den Americas sind es schon über 1.000, die da mitmachen. Und ja, ungefähr 2/3 von denen sind Gerätehersteller, 1/3 Anwender von EtherCAT. Wir haben also einige tausend Anbieter von EtherCAT-Geräten und das Besondere an EtherCAT ist eben, dass auch die Steuerungen von sehr, sehr vielen Anbietern EtherCAT unterstützen und wir damit eine sehr breit aufgestellte Basis haben. Wir reden hier von vielen hundert Herstellern, die EtherCAT-Steuerungen machen und weit über 1.000 EtherCAT-IO-Geräte oder EtherCAT-Antriebe.
Jetzt hast du schon gesagt, 20 Jahre EtherCAT ist eine stabile Technologie seit 20 Jahren. Nichtsdestotrotz habt ihr das System immer weiterentwickelt. Stichwort EtherCAT-P. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir haben mehrere Technologien hinzugefügt oder Technologieerweiterungen hinzugefügt, ohne das Basisprotokoll zu verändern. Das heißt, man kann auch ein Gerät von heute nehmen, in ein Netzwerk von 2004 reinstecken und es funktioniert, weil wir nie eine Änderung, sondern immer nur Technologieerweiterungen gemacht haben. Und dazu gehört eben auch EtherCAT-P, wie gerade beschrieben, bei dem wir Daten und die Stromversorgung auf einer Leitung zusammenfassen, wobei wir 2x24 Volt übertragen, das Ganze kaskadierbar haben, also nicht nur Punkt zu Punkt wie bei PoE, wie es aus der IT bekannt ist, und mit Hybridleitungen auf große Leistungen erweitern können. Also damit die One Cable Technology zur Verfügung stellen, auch mit EtherCAT.
Ein zentraler Punkt, damit sind wir bei meiner Liste auf der Nummer 9 angekommen, ist Cybersecurity. Das ist natürlich heute ein wirklich wichtiges Thema. Und ja, wie löst EtherCAT das Thema Cybersecurity? Wie schützt es sich?
Also Cybersecurity ist, glaube ich, das Thema der nächsten 10 Jahre. Cybersecurity wird noch sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen. Und wir sehen, dass Anstrengungen anderer unternommen werden mit Zertifikaten und Verschlüsselungsmechanismen und größeren Aufwand, IT-Mechanismen in ihre Feldbusprotokolle reinzuziehen, was dann entsprechend größeren Verwaltungsaufwand und Softwareaufwand zur Folge hat. Wir glauben, dass wir das nicht brauchen, weil wir aufgrund von den besonderen Eigenschaften dieser Verarbeitung im Durchlauf Möglichkeiten haben, die andere nicht haben. Zum Beispiel das Erste und Wichtigste ist, wir sind nicht auf IP aufsetzend, also auf dem Internetprotokoll. Das heißt, 99% der ganzen ja, Malware oder Viren und so weiter kommen bei uns gar nicht an, weil sie eben IP brauchen, um von einem Subnet ins andere zu kommen. Es gibt praktisch keine Viren, die direkt im Ethernet-Frame sind, das wir ja direkt nutzen. Außerdem filtern wir alles aus in Hardware, was wir nicht brauchen können, also was nicht EtherCAT ist. Das machen die Chips in Hardware und damit können auch potenziell schädliche Telegramme EtherCAT nichts anhaben. Und von daher glauben wir, dass wir auch für die wachsenden Anforderungen an Cybersecurity sehr gut aufgestellt sind und keine Veränderung des Protokolls brauchen, um dem Rechnung zu tragen.
Ja, Mensch, da sind wir schon bei Platz 10, bei Nummer 10 auf meiner Liste. Auch immer eine Frage, die Anwender sich häufig stellen. Wie zukunftssicher ist das System, auf das ich setze? Was gibt es da in Bezug auf EtherCAT zu sagen?
Ja, zum einen ist die wichtigste Voraussetzung für Zukunftssicherheit die ganz große Akzeptanz, die EtherCAT schon hat. Wir haben neulich erstmals Zahlen veröffentlicht und sehen uns hier ganz vorne mit dabei, was die Verbreitung im Markt angeht. Und das ist schon mal die erste gute Voraussetzung für die Anwender, dass EtherCAT dauerhaft zur Verfügung stehen wird und nicht nur von einem Hersteller abhängig ist. Aber nicht nur das, wir haben mit EtherCAT G auch schon die nächste Erweiterung für die Technologie in den Startlöchern, mit der noch mehr Bandbreite zur Verfügung steht für Anwendungen, die das brauchen. Aber ganz wichtig, auch das ist eben nur eine Erweiterung und keine neue Generation von EtherCAT. Es wird die 100-Megabit-Technologie, die ja robuster ist als Gigabit und die ja auch einfacher in der Handhabung ist, nicht verdrängen, sondern ergänzen. Und damit haben wir auch für noch höhere Anforderungen der nächsten 20 Jahre die richtige Technologie am Start. Außerdem ist EtherCAT eben konsequent offengelegt. Ja, ich sagte das vorhin, ganz viele Hersteller haben die EtherCAT in die Steuerung integriert und damit ist diese Herstellerunabhängigkeit auch auf der Steuerungsseite konsequent gegeben.
Ja, das waren meine 10 Schlagworte zum Thema, was man über EtherCAT wissen sollte. Was habe ich vergessen, Martin?
Gute Frage. Also ich denke, wir haben mit den 20 Jahren jetzt eine sehr schöne Geschichte geschrieben und werden die weiterschreiben. Wir haben weiterhin sehr motivierte Partner in unserer EtherCAT Technology Group dabei. Wir freuen uns, dass wir mit denen jetzt demnächst auch ein Fest feiern dürfen, anlässlich 20 Jahre EtherCAT und EtherCAT Technology Group. Wir laden dazu insbesondere diejenigen Mitglieder ein, die sich in unseren zahlreichen Arbeitskreisen engagieren. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf weitere spannende 20 Jahre mit noch mehr interessanten Anwendungen. Und das ist ja genau das, was mir so viel Spaß macht an meiner Aufgabe, dass ich ganz oft sehr, sehr interessante und außergewöhnliche Anwendungen mit EtherCAT sehe oder darauf hingewiesen werde und dann darüber staune, wozu die Technologie alles in der Lage ist.
Ach, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, also ohne jetzt was vorwegzunehmen. Ja, 20 Jahre EtherCAT, Happy Birthday und Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne. Martin, ich habe ja normalerweise hier noch so ein kleines Schnellfragespiel, das haben wir aber schon gemacht. Deswegen habe ich mir für dich speziell nochmal was Neues ausgedacht, wo wir vielleicht nicht so sehr auf die 60 Sekunden kommen, wo wir uns auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Deswegen... Ich starte da einfach mal rein, mal gucken, was du damit machst. Als Erste, was ich mich gefragt habe, oder man kann wohl sagen, dass du dein berufliches Leben der Industriekommunikation gewidmet hast. 30 Jahre bist du in dem Bereich tätig, 20 Jahre, übrigens auch dazu Glückwunsch.
Ja, im November werden wir offiziell 20 Jahre alt. Wir haben während der SBS 2003 den Verband gestartet.
Und du selber bist dann gleich am Anfang dabei gewesen?
Ja, genau.
Okay. Naja, aber 30 Jahre Industriekommunikation, du hast Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Was fasziniert dich an deiner Arbeit, dass du so lange dabei bist und ja, dass du so lange jetzt schon machst?
Ja gut, ich meine, zum einen ist es natürlich schon eine sehr schöne Aufgabe, so eine Technologie zu einem weltweiten Standard zu entwickeln. Und man kriegt natürlich sehr viel positive Rückmeldung, wenn das gelingt, so wie es bei EtherCAT eben gelungen ist. Wobei EtherCAT, wir sagen immer, ist the engineer's choice. Also es ist sehr einfach, Ingenieure von dem Funktionsprinzip zu überzeugen beziehungsweise sie dafür zu begeistern. Und ja, das macht dann schon Spaß, wenn man sieht, wie das ankommt und wie das Verbreitung findet. Und es ist eben sehr vielfältig und sehr abwechslungsreich. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, um EtherCAT zu erklären und treffe sehr viele Anwender und sehr viele Firmen, die sich von EtherCAT begeistern lassen. Man kommt in ganz viele unterschiedliche Kulturen rein und natürlich in ganz viele spannende Technologien, die man sieht.
Okay, ja, das glaube ich ist schon, was Spaß macht, auch dieser Networking-Teil, wie man heute sagt, oder ist einfach das Treffen anderer Leute und gemeinsam was bewegen. Mhm. Was war die erstaunlichste Sache, die du in deinem Job erlebt hast?
Ja gut, ich habe ein gewisses Faible für diese wissenschaftlichen Anwendungen, weil die immer besonders herausfordernd oder besonders spannend sind. Und ein Highlight war ganz bestimmt, dass ich eingeladen wurde von der Europäischen Südsternwarte, in deren Basis in Paranal in der Atacama-Wüste in Chile, die zu besuchen und dort den dortigen Ingenieuren ein EtherCAT-Seminar zu geben. Und da kommt man gar nicht so einfach rein. Und ja, das war natürlich ein Highlight dort. Das Quartier, wo die Wissenschaftler dort wohnen, ist aus dem Bond-Film Ein Quantum Trost, den einen oder anderen bekannt. Dort findet der Showdown statt und ich habe tatsächlich in einem dieser Zimmer übernachten dürfen, in dem auch Daniel Craig während der Dreharbeiten übernachtet hat. Und das als Bond-Fan war das natürlich schon so ein Highlight und natürlich auch die Applikation dort und dann den Sternenhimmel dort zu sehen, nachts fotografieren zu dürfen, mit hoch zu dürfen.
Ja, durftest du hoch ans Teleskop? Das ist ja gar nicht so einfach, da mit hoch zu dürfen.
Ja, ich durfte hoch und es war sogar noch besser. Der ist mittlerweile in Ruhestand, aber dort gab es einen sehr, sehr ambitionierten und sehr, sehr guten Fotografen, der im Prinzip fast alle Fotos, die darüber veröffentlicht sind, gemacht hat. Der das aber ja nicht beruflich, der war Leiter der Software-Truppe dort. Der hat die gleiche Kameralinie wie ich und hat mir sein tolles Objektiv geliehen, damit ich nachts dort den Sternenhimmel optimal fotografieren konnte. Und da sind natürlich für mich als ambitionierten Amateur ganz für mich sehr schöne Fotos entstanden. Und das hat mir natürlich auch nochmal besonders Freude gemacht.
Sehr cool. Ja, das muss bestimmt faszinierend sein, von dort aus den Sternenhimmel zu beobachten. Das ist ja mit bloßem Auge schon toll und mit einer tollen Kamera. Das kann ich mir auch super vorstellen.
Ja, das war klasse.
Ja, das glaube ich. Hast du ein Mantra oder so einen schönen Gedanken, der dich leitet oder der dich immer wieder, beflügelt, erdet, was auch immer?
Ja, gut, ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich bin ja dafür bekannt, durchaus in der Sache hart zu argumentieren, durchaus auch mal ja, klare Statements abzugeben. Und mein Mantra ist, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen machen möchte, dann muss ich mir nicht merken, wo ich was Falsches gesagt habe.
Okay.
Also das, was ich sage, entspricht dem Kenntnisstand und da recherchiere ich auch durchaus sorgfältig und ist dann auch belastbar und so kommt, kann keiner kommen und hinterher sagen, das hast du wider besseren Wissens gemacht und das finde ich sehr beruhigend und ja, hat eigentlich auch die Arbeit gekennzeichnet, wie wir sie in der Isarkei Technology Group abgeben.
Martin, was wünschst du dir für die Zukunft?
Wenn ich jetzt in einem Model Contest wäre, dann müsste ich jetzt vom Weltfrieden reden.
Ja, genau. Darauf verzichten
Ich
wir jetzt.
mach's nur eine ganz nur wenig kleiner. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass erkannt wird, dass wir die Herausforderung der Klimakrise nur durch Technologie bewältigen können und dass die Mittel dafür bereitgestellt werden, dass wir das auch tun können. Wir werden die Klimakrise nicht bewältigen, indem wir uns alle einschränken, sondern indem wir Technologie erfinden und in großem Maß ausrollen, die die Folgen der Klimakrise bewältigt und eindämmt. Und da hoffe ich mir, dass da die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden und dass das gelingt.
Ist natürlich auch eine Riesenaufgabe, eine globale Aufgabe. Und ja, wir sind schon am Ende. Letzte Frage: Wohin geht deine Spende für die Zeit, die wir hier überschritten haben?
Ja, manche wissen das, ich bin großer Freund von Afrika. Ich liebe den Kontinent, bin da auch in verschiedenen Hilfsprojekten begleitend am Start. Und eine Organisation, die ich an der Stelle unterstütze und auch hiermit unterstützen möchte, ist die Opportunity International. Die deutsche Dépendance hat eine sehr einfache Webseite, oid.org, falls jemand nachschauen möchte. Und die engagieren
Nehme
sich,
ich mal in die Shownotes.
ja, die engagieren sich in Programmen zur Bildung und Ausbildung, zur Gesundheit, zur Förderung der Landwirtschaft und haben auch spezielle Programme gegen extreme Armut. Die arbeiten mit Mikrokrediten, mit Schulungen, auch mit Mikroversicherungen, begleiten Projekte, sind dazu schwerpunktmäßig in Afrika unterwegs, aber Teil eines großen Netzwerkes, das auch in Indien, in Bangladesch oder in Haiti oder an anderen Stellen aktiv ist. Und das halte ich für eine sehr gute Arbeit. Ich kenne die Leute persönlich, die da engagiert sind und schätze die und bin sicher, dass die Spenden dort in sehr guter Weise ankommen.
Martin, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir.
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Es ist schon wieder das Ende des Podcasts. Also, Martin, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst für diesen kurzweiligen Podcast. Natürlich auch für deine Expertise und ja, wünsche dir alles Gute und ja, wir sehen uns demnächst.
Ja, danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn, company/SPS-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.